warum ist nach der Mondlandung 50 Jahre lang nichts mehr Vernünftiges passiert. Manche Leute fragen mich, Weltraumkapitalismus, wann kommt das jetzt? Da sage ich, das ist schon, der Musk ist für mich ein Jahrtausendgenie. Ja? Also zumindest ein Jahrhundertgenie, sagen wir, sind wir ein bisschen bescheidener, weil ohne die richtigen wirtschaftlichen Anreize funktioniert nichts. Ja? BASICS hat mehr Raketenstarts durchgeführt als alle Staaten der Welt zusammen. Hör auf, BWL oder so ein Quatsch zu studieren. Das bringt nichts, BWL-Studium. Ja? Mach was mit Space, wenn du jung bist. Ja? Tu irgendwas, Raumfahrtingenieur oder so. Ja? Das hat definitiv eine Zukunft.
Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Interview der HKCM, heute mit Herrn Dr. Dr. Zittelmann. Das erste Interview auf unserem Kanal HKCM. Herr Zittelmann, ich grüße Sie, herzlich willkommen.
Hallo.
Herr Dr. Zittelmann, ich möchte Sie mal ganz kurz vorstellen, auch Ihre lebhafte Vita. Sie haben ja viele Erfolge zu verzeichnen. Sie sind Historiker, Soziologe und mehrfacher Bestsellerautor. Sie haben 31 Bücher geschrieben und herausgegeben. Das müssen Sie später mal erfahren, müssen Sie später mal erklären, wie Sie die Zeit dazu finden, eigentlich neben Ihrem sonstigen Programm, das Sie hier noch fahren, 31 Bücher zu schreiben. Das finde ich wirklich sehr beeindruckend, die in weltweit 35 Sprachen übersetzt wurden. In den vergangenen Jahren schrieben Sie auch Artikel oder gaben Interviews in führenden Medien wie dem Wall Street Journal, der Times, Forbes, Newsweek, Daily Telegraph und der französischen Le Monde. Sie sind auch als Unternehmer und Investor sehr erfolgreich und haben sich durch antizyklische Investments, vor allem im Immobilienbereich, ein Vermögen aufgebaut. Am 16. März erscheint Ihr neues Buch Weltraumkapitalismus, was im ersten Moment ein wenig nach Science Fiction klingt. Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen und was interessiert Sie daran so? Ich meine, Sie wissen ja selbst, Thema Weltraum, Thema Mondlandungen, da gibt es ja viele Geschichten und Theorien dahinter. Aber dass man jetzt im 2026 mit so einem Buch rauskommt, das finde ich faszinierend. Was hat Sie dazu getrieben, jetzt mit diesem Buch an den Start zu gehen?
Ja, also Sie haben recht. Als ich das Buch geschrieben habe, da haben ja auch manche gesagt, ach, das ist doch ein bisschen abseitiges und esoterisches Thema. Jetzt habe ich ein bisschen Glück gehabt, dass für Juni der Börsengang von SpaceX angekündigt wurde. Und das wird das größte Börsengang der Geschichte werden, voraussichtlich, wenn er denn kommt, mit 50 Milliarden Volumen, basierend auf einer Bewertung des Unternehmens von 1,5 Billionen, aber deutsche Billionen, also amerikanische Trillionen Dollar. Warum ist es ein Thema? Und warum interessiere ich mich dafür? Ich habe verschiedene Bücher geschrieben, auch Filme gemacht, über die Überlegenheit des Kapitalismus. Und da ging es immer darum zu zeigen, wie kommen Länder aus der Armut und was passiert, wenn man mehr Markt, mehr Kapitalismus wagt. Also ich gebe mal ein Beispiel Vietnam, wo ich einen Film drüber gemacht habe, auch ein Buch geschrieben. Vietnam war 1990 noch das ärmste Land der Welt, ärmer als alle afrikanischen Länder, hat dann angefangen mit kapitalistischen Reformen, nennt sich zwar immer noch sozialistisch, aber hat nicht viel damit zu tun. Die Armutsquote ist von 80% auf 3% gesunken. Ich habe einen anderen Film gemacht, auch ein Buch geschrieben zum Thema Polen, früher eines der ärmsten Länder in Europa und seit einigen Jahrzehnten Europe's Growth Champion, wo wir uns auch als Deutsche mal, wenn man die Zahlen vergleicht, durchaus verstecken können. Ja, das war immer so das Thema von mir. Ich vergleiche das mit dem Reagenzglas. Da sind zwei Bestandteile drin, Markt und Staat oder Kapitalismus und Sozialismus. Dann guckst du, was passiert, wenn ich mehr Markt eingebe, Beispiel Vietnam, Beispiel Polen, oder was passiert, wenn ich mehr Staat eingebe? Da haben wir auch Beispiele für Venezuela zum Beispiel, noch 1970 das reichste Land Südamerikas, 20 reichste Land der Welt. Dann Hugo Chavez, Sozialismus, jetzt heutiger Stand, ein Drittel der Bevölkerung ist geflohen, 80% leben in Armut, vom reichsten zum ärmsten Land Südamerikas. Das habe ich an vielen Ländern gezeigt. Ich habe auch eine Weltreise gemacht, durch 30 Länder und ein Buch über diese Weltreise geschrieben. Und jetzt habe ich es mit einem Industriesektor das Gleiche untersucht, nämlich mit der Raumfahrtbranche, die ja früher ganz überwiegend staatlich dominiert war und heute schon überwiegend privat dominiert ist, auf jeden Fall in den USA. Und wo die Fortschritte, auch die richtigen Durchbrüche, ab dem Moment kam, wo dann die privaten Firmen dominiert haben. Und das zeige ich genau in meinem Buch. Wie ist das zustande gekommen? Warum ist die Raumfahrt so lange stagniert in den USA? Warum ist nach der Mondlandung 50 Jahre lang nichts mehr Vernünftiges passiert, zumindest nicht in der bemannten Raumfahrt? Was sind die Gründe und was sind die Gründe, warum Unternehmen wie SpaceX von Musk und andere jetzt so erfolgreich sind?
Sehr interessant. Werner von Braun, der ja auch in der deutschen Geschichte eine tragende Rolle gespielt hat und dann danach in die USA kam, dort nochmal eine große Karriere hingelegt hat, hatte ja nach der ersten Mondlandung 1969 das nächste ambitionierte Ziel vor Augen und wollte im Jahr 1981 eine bemannte Mars-Mission von der Erde aus losschicken. Warum kam es ja bis zum heutigen Tage noch nicht dazu?
Ja, eine sehr gute Frage. In der Tat, das war auch vom damaligen NASA-Chef, war schon ein konkretes Datum für November 1981 angegeben. Bis heute waren wir nicht da auf dem Mars. Wobei meine Prognose ist, in den nächsten, sagen wir mal, 10 bis 15 Jahren wird das spätestens geschehen. Ja, was war der Grund? Nach dem sehr erfolgreichen Apollo-Programm mit der Mondlandung 1969 und weiteren 5 Mondlandungen danach hat man dann auf das Space Shuttle gesetzt. Das schreibe ich ausführlich. Wie kam die Entscheidung zustande? Das war überhaupt nicht irgendwie rational bestimmt, sondern der amerikanische Präsident, der hat interessiert, wo es in Kalifornien, was damals ein wichtiger Staats-Swing State war für die Wahlen, ja, wo es da Arbeitslosigkeit in der Luft- und Raumfahrtindustrie, wie kann man da Jobs schaffen? Dann hat er einen guten Freund, der auch einer der Hauptspender war für seinen Wahlkampf, von der Firma Rockwell, der Chef, der hat Space Shuttle gebaut, was sicherlich auch mit ein Faktor war. Also es waren lauter Faktoren, die nichts mit der Sache zu tun hatten. Die Ingenieure waren von Anfang an skeptisch bei dem Space Shuttle. Und so war es dann auch ein totaler Flop. Also ich sage nochmal als Zahl, man hatte kalkuliert 5 Milliarden Entwicklungskosten und pro Flug 5 bis 10 Millionen Dollar. Tatsächlich hat jeder Flug 1 bis 1,5 Milliarden Dollar hinterher gekostet. Also unglaublich viel mehr. Und nachdem es zwei große Unglücke gab, bei denen insgesamt 14 Menschen umgekommen sind, hat man das Space Shuttle-Programm eingestellt und hatte dann überhaupt keine eigenen Raketen mehr, um Amerikaner zur internationalen Raumstation zu bringen. Das heißt, man musste dann praktisch per Anhalter durchs Universum, in dem Fall mit völlig veralteten russischen Sojus-Raketen, wo man eingequetscht wie ein Embryo drin gesessen hat, aber weil die nichts anderes hatten.
Herr Dr. Zittelmann, jetzt gibt es ja einige Leute, die sagen auch, wie ist es möglich, 1969 schon eine bessere Funkverbindung zu haben, interplanetar vom Mond zur Erde, als es das möglich ist oder als es oftmals der Fall ist im Jahr 2026, wenn Sie durch Deutschland fahren und Sie wollen ein Telefongespräch führen, die Erfahrung haben Sie sicher auch schon gemacht, dann bricht Ihnen 5-mal die Leitung ab. Aber damals, noch Jahrzehnte vor dem ersten Mobiltelefon quasi, konnte man sich schon besser vom Mond zur Erde verständigen. Was sagen Sie dazu? Da gibt es ja viele Leute, die sagen, die zweifeln das dann an, ob wir überhaupt jemals auf dem Mond waren.
Ja, man kann auch noch dazu sagen, die Rechnerleistung in dem Apollo, die war geringer als von Ihrem Handy, was Sie heute haben, ja, also vom Computer. Nein, also ich kenne diese Theorie mit der Mondlandung Fake. Das ist abwegig. Auch ich sag mal, nur ein, kann man jetzt nicht ausführlich mehr diskutieren, aber mal ein Punkt. Die Russen, die ja alles genau beobachtet haben und die höchstes Interesse gehabt hätten, wenn die Amerikaner das gefaked hätten, es aufzudecken, die haben ja auch gesehen und festgestellt, dass es echt war. Und die hätten jetzt wirklich alle Möglichkeiten, auch alle Interessen gehabt zu sagen, das ist ein Fake. Und warum sollte die Sache dann 6-mal faken, ja? Was ja das Risiko erhöht, dass aufgedeckt wird. Die Amerikaner waren ja nicht nur einmal auf dem Mond, sondern sie waren ja insgesamt 6-mal auf dem Mond. Also ist ein anderes Thema. Aber wenn Sie das interessiert, ich habe da einen Spezialisten, der hat auch bei meinem Buch ein bisschen mitgeholfen, der heißt Eugen Reichel. Der hat 48 Bücher über Weltraum geschrieben. 48 ist Raumfahrtingenieur, hat sein Leben lang nichts anderes gemacht als Space und der hält immer Vorträge genau zu dem Thema, war die Mondlandung fake? Also mit dem würde ich Sie gerne mal verbinden, weil das ist eines seiner erfolgreichsten Vortragsformate und ich glaube, da kriegen Sie viele Klicks, vielleicht noch mehr als bei unserem Interview. Der ist also ein toller Typ, der Reichel. Und der war auch wichtig für die Entstehung von meinem Buch, weil ich habe den als Fachmann zu Rate gezogen bei Sachen, wo ich da nicht sicher war, habe dem das geschickt und der hat das dann alles gelesen, weil ich bin ja von meiner Ausbildung her Historiker und kein Raumfahrtingenieur, so wie er.
Ja. Ich meine, viele Menschen wissen wahrscheinlich noch gar nicht so richtig, dass einiges, das aus der Raumfahrt stammt, heute ja das alltägliche Leben mitbestimmt. zum Beispiel GPS für Navigationssysteme, das über Satelliten läuft, oder auch Kommunikationssysteme wie Starlink oder einfach Satellitenfernsehen. In welcher Hinsicht kann die Menschheit eigentlich direkt von der Eroberung des Weltraums profitieren?
Ja, also da gebe ich jedem mal einen einfachen Tipp. Ich denke, die meisten, die haben hier, ob das ChatGPT oder irgendwas anderes, fragen Sie doch einfach mal Ihr ChatGPT, was würde passieren, wenn alle Satelliten ausfallen als Gedankenexperiment. Ich will es jetzt nicht im Detail beschreiben, aber ich sage nur, es würde alles zusammenbrechen heute. So sind wir schon abhängig davon, vom Börsenhandel, Flugverkehr, Krankenhäuser. Ja, das heißt, das ist alles nur möglich durch Satelliten heute schon. Und das ist ja erst die erste Stufe, die wir in der Raumfahrtindustrie, die dann in anderen Bereichen gemacht wurde, kann man auch mal bei ChatGPT nachfragen. Ich habe in meinem Buch ausführlich viele Beispiele drin für Spillover-Effekte. Aber ich sage mal, das Interessanteste kommt erst noch. Das ist auch die These von meinem Buch. Das fängt an bei einem Thema wie Rechenzentren im Weltraum, wo der Musk sich jetzt dran wagt, auch im Zusammenhang mit dem Börsengang, wo er dafür Geld einsammeln will. Geht aber weiter, wenn man mal weiter in die Zukunft, bis zur Besiedlung vom Mars, vom Mond oder auch Bergbau auf Asteroiden. Ja, ein sehr interessantes Thema. Da habe ich auch ein ganzes Kapitel dem gewidmet. Das heißt, wir stehen erst am Anfang. Nur sage ich in meinem Buch, es fehlt eine zentrale Komponente noch. Und das ist die Möglichkeit, wirklich Privateigentum auf Himmelskörpern, auch an Grund und Boden, zu erwerben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach Science Fiction, aber ich sage mal, auf der Erde gibt es kein Wirtschaftssystem, das ohne Privateigentum funktioniert. Auch hat eigentlich mein Grund und Weltraum anders sein. Nur weil da die Schwerkraft geringer ist, heißt ja nicht, dass die ökonomischen Gesetze außer Kraft gesetzt sind. Und wenn der Musk zum Beispiel so ein Ziel hat, wie er sagt, er will 1 Million Menschen zum Mars bringen, oder der Robert Zyprin, der ihn beeinflusst hat, mit dem habe ich lange gesprochen, der ist der Gründer der Mars Society, der ist ein bisschen bescheidener, der sagt 50.000 Leute, egal wie, jetzt bauen die erstmal eine Stadt auf dem Mond, dann kann das ja nicht durch Staaten finanziert werden. Ja, ein Staat kann mal Menschen zum Mond bringen, eine Fahne dahin pflanzen, wieder zurück, aber sowas ist unmöglich durch Staaten zu finanzieren. Das muss privat finanziert werden. Dann ist die Frage, wie? Da sage ich, das geht nur, wenn du es privat finanzieren willst, wenn du die Möglichkeit hast, Eigentum, Grund und Boden auf Himmelskörpern zu erwerben oder auch an Asteroiden. Weil wer schickt denn eine Rakete im Weltraum, um Asteroidenbergbau zu betreiben? Da gibt es viel zu hohen, Platin besonders, Elemente der Platingruppe oder Gold. Ja. Und ist sich da nicht sicher, ob das überhaupt sein Eigentum ist. Das wird ja keiner machen. Also es ist, das ist übrigens auch, weil Sie Werner von Braun zitiert haben, den hat man nach der Mondlandung gefragt, was ist denn die nächste Stufe? Und da sagt er, ja, jetzt müssen wir uns auch mal darum kümmern, dass es die richtigen wirtschaftlichen Anreize gibt. Das war eine der klügsten Bemerkungen, die der je gemacht hat, weil ohne die richtigen wirtschaftlichen Anreize funktioniert nichts. Ja, das ist auf der Erde nicht anders als im Weltraum. Und deswegen ist mein Buch ein großes Plädoyer für Privateigentum im Weltraum.
Ich meine, Ihre Bücher sind ja generell ein großes Plädoyer für eine, ich würde sagen, positiv gelebte Form des Kapitalismus mit Privateigentum. Und jetzt ist es ja so, dass man ganz klar merkt und spürt, wie in den letzten Jahren das Momentum zugenommen hat beim Thema Raumfahrt. Wir haben Jeff Bezos mit seinem Blue Origin Projekt, wir haben Elon Musk mit SpaceX. Jetzt ist dieses Momentum gerade da, aber trotzdem war das ja schon mal so in den 60er, 70er Jahren und dann ist es wieder abgeflacht. Und dann hat man über Jahrzehnte gesagt, nee, man geht gar nicht mehr auf den Mond. Das war ja dann wieder so, wo die Leute gesagt haben, ja warum, wenn der Mensch einmal etwas entdeckt hat, dann würde er jetzt wahrscheinlich Hotelkomplexe draufbauen. Jetzt ist er seit Jahrzehnten nicht mehr dort gewesen. Was sehen Sie denn als aktuelle Gefahr, dass dieses Momentum in den Weltraum zu gelangen wieder erschlaffen könnte?
Also eine sehr, sehr gute Frage, ja. Ich habe schon einige Interviews jetzt geführt, aber die Frage habe ich gar nicht gestellt bekommen, obwohl die natürlich die wichtigste Frage ist. Anfangs hatten ja die Sowjets die Nase vorn, der erste Satellit im Weltraum, der Sputnik 1957, dann der erste Astronaut im Weltraum, Juri Gagarin. Da waren ja die Russen vorne gewesen. Und da haben die Amerikaner Panik bekommen. Der damalige Präsident Johnson hat gesagt, also wer zuerst im Weltraum ist, der ist zuerst und wer zweiter ist, der ist in jeder Sicht zweiter. Und deswegen hat man damals alles mobilisiert, wie in Kriegszeiten, um den Wettlauf zu gewinnen. Also konkret heißt es, an dem Apollo-Programm haben 400.000 Menschen gearbeitet, 20.000 Firmen, 4,5% des amerikanischen Bruttoinlandsproduktes wurde dafür ausgegeben. Nur mal als Vergleich, heute sind es 0,4%. Ja. Das können sie natürlich auch nicht dauerhaft machen. Das ist genau wie ein Krieg. Ja. Eine kriegsmäßige Mobilisierung, so haben die das auch gesehen. Und ja, dann hat man die Fahne hingepflanzt, ist noch ein paar weitere Male hingeflogen, hat also gezeigt, wir sind die Ersten. Die Russen waren abgeschlagen und dann war die Geschichte zu Ende. Dann gab es eigentlich kein richtiges Motiv mehr, weiterzumachen. Und ich sage auch heute ist das Problem, wir brauchen halt tatsächlich wirtschaftliche Anreize, weil das kostet alles eine Menge Geld und da muss man auch die Möglichkeit haben, Geld zu verdienen. Das ist heute schon der Fall durch Satelliten. Deswegen ist heute die Raumfahrt, das ist der Unterschied zu damals, ist schon überwiegend privat. Manche Leute fragen mich, Weltraumkapitalismus, wann kommt das jetzt? Da sage ich, das ist schon. Das heißt, mehr als die Hälfte, das heißt, SpaceX hat mehr Raketenstarts durchgeführt als alle Staaten der Welt zusammen. Und danach kommt dann mit großem Abstand China mit 88 Raketenstarts. Oder wenn man die Satelliten nimmt, wir haben 14.000 aktive Satelliten im Weltraum, das sind 9.300 Starlink-Satelliten, also auch von Musks Firma. Das heißt, das ist schon privat. Nur sage ich, wenn man die nächsten großen Themen dann angeht, über die ich mein Buch schreibe, also Besiedlung von anderen Himmelskörpern, Asteroid Mining, Space Mining, dann braucht man da diesen starken Antrieb und das kann nicht allein Prestige sein. Ja, jetzt geht es erstmal wieder um Prestige. Warum? Weil jetzt geht es darum, wer ist das zweite Mal auf dem Mond? Dann, und da sage ich, das wird zwischen zwei entschieden. Die Russen spielen heute keine Rolle mehr. Das sind die Chinesen und die Amerikaner. Und ich würde mich nicht wundern, die Chinesen, wenn die zuerst da sind. Das ist aber noch offen im Moment. Aber man darf die Chinesen auf keinen Fall unterschätzen.
Herr Dr. Zittelmann, bleiben wir noch mal bei den Chinesen. Ich meine, die Chinesen haben ja auch gewisse Vorteile. Ich würde mir das aber gerne von Ihnen gleich mal anhören. Welche Vorteile, die Chinesen sind ja als Autokratie, dort wird gesagt, wir bauen jetzt eine Brücke und dann wird nicht Stuhlkreis gebildet wie in Deutschland und die nächsten 8 Jahre darüber diskutiert, sondern dann wird 24 Stunden am Tag nachts mit beleuchteten, mit Helikoptern, die die Baustelle beleuchten, tagsüber, da wird einfach gebaut, 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 Projekt ist fertig, nächstes Projekt. Ist es denn nicht auch so, dass die Chinesen, wenn die sagen, wir setzen uns das in den Kopf, dann wird diese Entscheidung theoretisch an einem Tag von Xi Jinping und vielleicht einem kleinen Kreis von anderen sehr mächtigen Leuten, wird die Entscheidung gefällt? In Amerika ist es ja doch auch so, da gehen viele Faktoren, die damit einspielen. Sehen Sie die Chinesen aufgrund ihrer Regierungsstruktur aktuell im Vorteil?
Also, das haben die Chinesen sich auch so gedacht, dass es so geht. Wir haben dann aber merken müssen, dass es nicht so geht. Ja. Deswegen ist auch so, der Xi Jinping, der geht ja leider aus meiner Sicht wieder seit über 10 Jahren in die Richtung mehr Staat und weniger Markt. Vorher hat man Jahrzehnte, seit Beginn der 80er Jahre durch die Deng Xiaoping-Reform eine andere Entwicklung, mehr Markt, weniger Staat. Der Xi Jinping dreht es zum Teil wieder zurück. Aber in einem Bereich, und das ist interessant, da hat er doch jetzt wieder auf mehr Markt gesetzt. Und das war jetzt der Weltraumbereich. Warum? Weil er gemerkt hat, dass es gerade eben nicht so funktioniert, rein planwirtschaftlich. Und unter Xi Jinping sind vor ungefähr 10 Jahren dann das erste Mal private Raumfahrtunternehmen in China zugelassen worden. Inzwischen gibt es 440 private Raumfahrtunternehmen in China. Der Staat dominiert zwar immer noch, auch stärker als in den USA, aber es ist so, die haben gesehen, das geht nicht einfach so, weil sie können vieles befehlen, sie können schnelle Genehmigungen, da haben sie recht. Das ist da schon. Ja, da in der Zeit, wo sie in Berlin, zum Beispiel bei uns, wenn sie da ein Grundstück erwerben und so ein B-Plan, Bebauungsplan, das dauert so 10 bis 14 Jahre. Ja, das wird in China wahrscheinlich 2 Monate dauern, sowas. Ja, also sowas, das können sie schon dann beschleunigen. Aber was sie nicht befehlen können, ist Innovationskraft und Unternehmen. Und das ist so, das sind halt Leute wie der Musk, das hat halt auch keine NASA hingekriegt in den USA, das hat kein staatliches Raumfahrtunternehmen. Da braucht man Privateigentum, Wettbewerb, weil ich meine, von diesen 440 privaten Firmen, die es in China gibt, da werden die meisten natürlich nicht realisieren. Aber das ist ja gerade der Unterschied. Der Staat kann sagen, wir machen das, setzen alles auf eine Karte. Ja, das kann funktionieren, aber in vielen Fällen funktioniert es halt nicht, weil man auf die falsche Karte gesetzt hat. Wettbewerb ist so, wenn du da mal 400 Unternehmen hast, die stehen alle im Wettbewerb, da bleiben viele außen vor und dann kristallisieren sich zwei oder drei raus, die es dann machen mit unternehmerischen Genies. Ja. Und deswegen wird also in Deutschland, aber man sagt, in China ist alles staatlich und das ist kommunistisch. Nee, das war in der Zeit von Mao. Ich sage mir mal, das ist jetzt nicht unser Thema, aber weil Sie China angesprochen haben, weil da viele Missverständnisse herrschen. Also in der Mao-Zeit war alles staatlich und war auch deswegen komplett vor die Wand gefahren. Also nur mal eine Zahl: 1958 bis 1962 bei Mao Zedongs sogenannten großen Sprung nach vorne sind 45 Millionen Menschen gestorben, die meisten verhungert. 45 Millionen. Dann noch 1981, also ein paar Jahre nach Maos Tod, haben 88% der Chinesen in extremster Armut gelebt. Das war die Bilanz der Mao-Ära. Erst wo dann Deng Xiaoping in den 80er Jahren Privateigentum eingeführt hat und kapitalistische Reformen und Sonderwirtschaftszonen gemacht hat, wie in Shenzhen, wo ich öfters war, wo also ein unglaublicher unternehmerischer Geist herrscht. Ja. Die denken da sehr kapitalistisch. Da erst wurde dann die Armut überwunden, da begann der Aufstieg Chinas. Und ich habe einen guten Freund an der Peking-Universität, Professor Wang Chang, von dem kommt auch dem nächsten Buch. Den würde ich Ihnen gerne mal als Interviewpartner empfehlen, weil das ist sensationell, was der Ihnen über China erzählt hat. Der geht leider nur in Englisch, ja, aber den würde ich Ihnen gerne mal als Interviewpartner vermitteln. Der sagt mir immer: Our success was not because of the state, but in spite of the state. Also nicht wegen dem Staat, sondern trotz dem Staat. Das ist so seine Erklärung. Der hat viele kluge Bücher geschrieben. Eins kommt jetzt auch in deutscher Sprache in den nächsten Monaten raus über Unternehmertum. Also es geht darum, wer wagt wirklich auch den privaten Unternehmen mehr Freiraum zu geben, wenn die Chinesen das machen und die bewundern alle. Das sind große Fans von Musk und ich habe da so einen eigenen Branchendienst abonniert. Das ist ein Spezialist, der sich nur mit chinesischer Raumfahrt beschäftigt und er sagt, jedes Wort von dem Musk saugen die auf und jeden Staat verfolgen die. Und die haben natürlich auch gesehen, in Amerika hat es nicht die NASA zu Wege gebracht, sondern private Unternehmen. Und so wie die Chinesen sind, da sind die pragmatisch, die kupfern einfach alles ab. Und wenn die sagen, bei denen geht es privat besser, dann müssen wir es halt auch privat machen. Und deswegen würde ich die Chinesen auf keinen Fall unterschätzen. Ja.
Herr Dr. Zittelmann, jetzt sind Sie ja nicht nur vielfacher Buchautor, sondern Sie sind auch noch ein sehr erfolgreicher Investor die letzten Jahrzehnte gewesen. Wenn ich Sie frage, wie kann jemand hier aus dem deutschsprachigen Raum, der das Ganze jetzt sieht und sich sagt, wow, das ist ja hochinteressant, ich würde auch gerne von, sagen wir mal, der Branche Raumfahrt profitieren. Was würden Sie denn da empfehlen? Was bietet sich da an?
Ich muss jetzt fairerweise dazu sagen, dass ich da für mich nicht mehr das Ziel ist, reich zu werden, sondern reich zu bleiben. Ja, da gelten ganz unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten. Also reich werden heißt Fokussierung, reich bleiben heißt breites mögliche Investitionen. Ja, das heißt bei mir, dass ich eher dann in so weltweite ETFs investiere und nichts mache, einfach zuschaue. Aber also nicht derjenige bin, der jetzt in Einzelwerte investiert. Aber natürlich, es gibt eine ganze Reihe börsennotierte Unternehmen. Ich muss da nur fairerweise sagen, die sind alle schon sehr, sehr heiß gelaufen die letzten Jahre. Ich nenne nur mal zwei, die ich als sehr gut einschätze. Aber die haben auch, wenn Sie mal die Charts angucken, 100% zugelegt allein im letzten Jahr. Das eine heißt Rocket Lab. Das ist Neuseeländer Peter Beck. Nur mal eine Zahl nennen. Der hat 21 erfolgreiche Raketenstarts, Erfolgsquote 100% im letzten Jahr hingelegt, wir Europäer 8. Also das heißt, der hat dreimal mehr Raketenstarts als die Europäer insgesamt hingelegt. Aber ich gebe da keine Empfehlungen oder Tipps raus, prinzipiell nicht. Das ist ein interessantes Unternehmen. Also es kommt natürlich immer darauf an, zu welchem Preis kaufen Sie das? Ja, das hat schon ein paar hundert Prozent zugelegt. Ja. Ich bin ja eher jemand, der dann was kauft, wenn es richtig zusammen crasht. Also ich habe im Corona-Crash, da habe ich auch den ETF nachgekauft. Also ich gucke mir was an und bin dann eher so, dass ich sage, wenn dann alle panisch sind und alle sagen, jetzt ist der falsche Zeitpunkt für Aktien, dann ist der Zeitpunkt. Das habe ich auch bei Gold so gemacht, das habe ich bei Immobilien so gemacht. Ein anderes Unternehmen, aber was Interessantes, Planet Lab oder Planet. Die kenne ich gut, weil die Hälfte der Leute sitzen für in Berlin, die andere Hälfte in San Francisco. Die haben 200 Satelliten im All und fotografieren täglich die Erde, stündlich. Ist sogar so, dass dass sie jeden Punkt der Erde, auch uns beide jetzt mit 3,7 Meter Auflösung fotografieren. Und wenn sie es genauer haben willst, auch mit 50 Zentimeter, weil die haben noch außer den 200 kleinen Satelliten noch ein paar größere Satelliten. Die haben private Kunden, die haben aber auch staatliche Kunden, ja, aber auch ein Unternehmen, was ein paar hundert Prozent zugelegt hat schon. Und ich bin immer so ein bisschen vorsichtig. Das ist jetzt auch bei SpaceX. Also der Musk ist für mich ein Jahrtausendgenie, ja. Also ja, zumindest ein Jahrhundertgenie, sagen wir, sind wir ein bisschen bescheidener, zu vergleichen nur mit Leuten wie mit Thomas Edison. Aber natürlich ist auch die Bewertung hoch, wie auch bei Tesla, ja. Wenn der jetzt an die Börse kommt, dann, ich weiß nicht genau, aber ich sag mal, das KGV, das wird ein paar hundert sein, ja. Und da muss man natürlich auch der Typ sein, der sagt, ich bin auch mal bereit, ein Unternehmen mit einem KGV von 300 zu kaufen. Da bin ich jetzt nicht der Typ dafür. Ich habe eh noch nie beim IPO mitgemacht, weil ich halte mich nicht für schlauer als Warren Buffett. Ja. Der ist ein wenig schlauer als ich. Der Warren Buffett hat es auch nur einmal in seinem Leben gemacht, glaube ich. Ja. Also, aber da sind die Menschen unterschiedlich. Ich sag mal, es lohnt sich mit dem Thema Space natürlich auch als Investment. Da gibt es ja auch Fonds, wo man dann ein bisschen breiter angelegt investieren kann. Man muss da nicht in Einzelwerte gehen unbedingt. Aber ich sage auch mal, für die Jüngeren, die uns jetzt zuschauen, da vielleicht, das ist wirklich ein Tipp, den ich geben kann. Und allein, wenn man den Tipp berücksichtigt als junger Mensch, dann hat man schon viel mitgenommen. Hör auf, BWL oder so ein Quatsch zu studieren. Das bringt nichts, BWL-Studium. Ja. Auch die Unternehmer, die ich kenne, die einige BWL studiert haben, hat mir jeder bestätigt, da konnte ich höchstens 5% von gebrauchen. Ich war auch erfolgreicher Unternehmer, ich habe kein BWL studiert. Aber was man da alles lernt, habe ich mitgekriegt. Ich hatte oft Freundinnen, die BWL studiert haben, und habe das dann so mitgekriegt. Völlig nutzlos. Ja. Der Erich Sixt, der hat mal gesagt, nach 2 Semestern BWL-Studium habe ich erkannt, dass völlig wertlos ist für mein weiteres Leben und habe es dann aufgegeben. Der Jack Ma aus China sagt, er nimmt nur Studenten, die bereit sind, alles zu vergessen, was sie im BWL-Studium gelernt haben. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das würde ich nicht machen. Ich will auch keinen Jura studieren. Da gibt es viel zu viele Juristen. Mach was mit Space, wenn du jung bist. Ja? Tu irgendwas, Raumfahrtingenieur oder so. Ja? Das hat definitiv eine Zukunft. Das ist wie beim Investieren. Wenn du das machst, was alle machst, ja, die Kumpels studieren auch alle BWL, studieren auch alle Jura, da kriegst du auch nur das, was alle haben. Wenn du aber was machst, wo in deinem Umfeld vielleicht alle sagen, Mensch, das ist doch Spinnerei, Science Fiction, Space, was studierst du da? Dann kann es sein, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und mit dem Buch möchte ich vor allen Dingen auch, ich habe schon Vorwort geschrieben, junge Leute motivieren, dass die sagen, ich studiere jetzt irgendwas mit Space.
Das finde ich eine hervorragende Antwort, Herr Dr. Zittelmann. Ich mag dazu noch anfügen, statistisch gesehen, 80% aller IPOs fallen deutlich unter ihren Eingangspreis, den sie zum Börsenstart bekommen haben. Deswegen oftmals versuchen ja die Börsenteilnehmer direkt am Start, weil sie denken, jetzt ist der Beginn, ich muss jetzt reinkommen. Aber das sieht man oftmals, die extrem hohen Bewertungen, die werden wieder auf eine normale Bewertung zurückkorrigiert. Und dann kommt eigentlich erst der Einstieg. Ich kann mir vorstellen, sollte es bei SpaceX ähnlich kommen und wir laufen vielleicht in eine größere Korrektur rein, 2016, 2026, 2027, dann werden auch Sie möglicherweise daran interessiert sein, wenn es eine SpaceX vielleicht 30-40% unter dem IPO-Preis gibt. Meine letzte Frage an Sie.
Also es gibt ja aber zwei Möglichkeiten, entweder eine allgemeine Marktkorrektur, so ein wunderbarer Crash wie zur Corona-Zeit, also das war ja für mich wie Weihnachten so, der Corona-Crash. Weil mich haben immer die jungen Leute gefragt, wo soll ich investieren? Ich habe gesagt, ich kann nicht so eine gute Antwort geben, weil es ist alles so teuer, Aktien sind teuer, Gold ist teuer, Immobilien sind teuer. Und ich sagte, spar mal lieber dein Geld, von mir ist auf dem Tagesgeldkonto, wurscht, ja. Kann man mal machen, auch mal 2-3 Jahre lang und warte, bis ein wunderbarer Crash kommt und dann kannst du einsteigen. Wo der Crash dann da war, hat es keiner gemacht. Ja? Oder es kann ja auch sein, der Musk, der hat ja auch schon Rückschläge gehabt in Krisen. Vielleicht hat er dann 3-4 Fehlstarts von seinen Raketen und dann ist vielleicht der Zeitpunkt zu sagen, jetzt gehe ich mal da rein oder auch vielleicht in andere Unternehmen wie Rocket Lab oder es gibt ja so viele heute Space-Unternehmen und wird viel, viel mehr geben noch in der Zukunft.
Herr Dr. Zittelmann, meine letzte Frage. Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Wir haben das jetzt heute als roten Faden durchs ganze Interview durchgehabt, dass wenn Wirtschaft freigegeben wird von staatlichen Fesseln, wenn der Staat sich zurückzieht, also auch das, was Libertäre denken, wenig staatlicher Eingriff, viel persönliche Freiheit, um zu handeln, dann prosperieren Länder in den allermeisten Fällen. Gleichzeitig wissen wir, wenn Länder sozialistisch geführt werden, dann ist es nicht nur so, dass sie stagnieren, sondern wir können eigentlich schauen in die Geschichte, wenn es große Leidensphasen gab, bei denen Millionen und 10 Millionen gestorben sind, die Länder verlassen haben, dann war das in den allermeisten Fällen, wenn nicht unterm Sozialismus, dann unterm Nationalsozialismus. Und jetzt reden wir aber trotzdem wieder im Jahr 2026 in Deutschland, wo die Rufe lauter werden nach Staatsdirigismus, nach einer Art Planwirtschaft. Warum glauben Sie, kommt das in unseren Breitengraden jetzt gerade wieder hoch, dass die Leute sagen, trotz all dieser Informationen, die wir haben, trotz all diesem Wissen, trotz dem Herrn Dr. Zittelmann, der das in dutzenden Büchern bereits erwähnt hat, wir sprechen darüber, wollen die Leute jetzt doch wieder Verantwortung aus der Hand geben und dem Staat die Planwirtschaft überlassen?
Ja, auch eine sehr gute Frage, da muss ich auch ein bisschen länger ausholen. Also, als ich mein Buch geschrieben habe, 2017, was Sie nennen, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Da haben viele gesagt, Zittelmann, du kämpfst wegen Windmühlen, wer will denn Sozialismus? Du kämpfst da Kämpfe der 70er Jahre oder aus dem Kalten Krieg, du tust da so einen Popanz aufbauen, das wissen wir doch alle, das ist doch nichts Neues. Ja? So, jetzt... Leider habe ich recht behalten mit meiner Prognose damals. 8 Jahre später wählen die in der Weltmetropole des Kapitalismus, nämlich New York, einen Marxisten als Bürgermeister.
Mamdani, ja.
Vielleicht auch. Also, leider habe ich da recht behalten mit meiner düsteren Prognose. Und ja, übrigens kann ich mir sagen, der prominenteste Leser von meinem Buch, da bin ich stolz drauf, ist Javier Milei. Dessen Name, also der Präsident von Argentinien, habe ich das erste Mal gehört, weil ich habe mit Google Alerts, da ist mein Name aufgepoppt und da war ein Interview in der argentinischen Zeitung, was ich mir übersetzen lassen. Und da war Javier Milei, den Namen habe ich noch nie gehört. Da fragen die den, was machen Sie heute Nachmittag? Da sagt er, ich gehe nach Hause und lese weiter das Buch von Rainer Zittelmann, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern das. Aber ich sage, das ist toll, da gibt es ja sogar einen Argentinien, der sich für die Präsidentschaft vielleicht mal bewirbt und der mein Buch liest. Ja, also der hat das natürlich schon erkannt, der sagt das auch. Die gleiche Sache, warum diese Renaissance, ja? Also erstmal, weil die Leute nichts über Geschichte wissen. Deswegen schreibe ich ja historische Bücher. Es ist wirklich kein Wissen da. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich war 2022, 2023, bin ich durch 30 Länder gereist und habe Vorträge zum Thema gehalten. Und ich habe überall eine Frage gestellt. Wer hat von Maos großem Sprung nach vorne gehört? Also dieses Experiment, was ich vorhin erwähnt habe, 1958 bis 1962, wo 45 Millionen Menschen gestorben sind. Wer davon gehört? Egal, wo ich gesprochen habe, ob das in Korea war, in der Mongolei, in Sao Paulo oder in Albanien oder in Bosnien oder wo auch immer ich gesprochen habe oder in New York. Und ob ich manchmal habe ich nur vor 30 Leuten gesprochen, manchmal vor 300 und manchmal auch vor 3000. Es haben sich immer nur ganz wenige gemeldet. Überall haben 95% gesagt, habe ich noch nie von gehört. Und das ist doch tragisch, wenn man sagt, das größte sozialistische Experiment in der Menschheitsgeschichte, über das ich zum Beispiel auch in meinem Buch schreibe, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung, haben die Leute nichts von gehört. Also das geschichtliche Wissen, oder wenn man dann fragt, die Schreckensherrschaft der Roten Khmer in Kambodscha, wo in kurzer Zeit ein Viertel der Bevölkerung umgebracht wurde, nö. Haben wir nichts gehört, weiß ich nichts. Was ist denn da passiert? Ja? Deswegen schreibe ich in meinen Büchern drüber. Und jetzt kommt noch was dazu. Damals, also wo ich jung war, bin ja schon älter, ich werde jetzt 69 dieses Jahr, da hat man ja noch die real existierenden sozialistischen Systeme gehabt, DDR, das war nicht so weit weg. Und da hat man noch irgendwo ein Gefühl dafür gehabt. Das ist jetzt so weit weg, dass für die jungen Menschen, das hat keiner erlebt. Ja? Das kann man höchstens aus dem Geschichtsbuch lernen. Und dann gibt es natürlich einen Trick, den die Sozialisten haben. Wenn du dann kommst und sagst, guck mal, das ist doch überall gescheitert. Es gab 2 Dutzend sozialistische Experimente, alle sind gescheitert, ohne Ausnahme. Und sagen die, ja, aber das war ja nicht der richtige Sozialismus.
Richtig.
DDR war nicht der richtige Sozialismus, China war nicht der richtige Sozialismus, Russland nicht, Bulgarien nicht, Tschechien nicht, Nordkorea nicht, Vietnam nicht. Aber sagt die Heidi Reichenick von der Linken, jetzt haben wir den Sozialismus, die richtige Idee, wie es funktionieren wird. Und wenn du dann fragst, aber ja, wo gibt es das denn auf der Welt? Dann zeigen die dir ein Buch und sagen, hier steht es beschrieben. Und da sage ich, dass, wenn du ein Buch mit der Wirklichkeit vergleichst, das ist ja wie wenn ich deine Ehe- oder Liebesbeziehung mit einem romantischen Liebesroman, mit so einem Groschenheftchen, so einem Liebesroman vergleichen würde, wo sie alles Harmonien küssen sich immer. Ja, Papier ist geduldig. Und Sozialismus sieht auf dem Papier manchmal gut aus, aber nicht, wenn das Papier ein Geschichtsbuch ist. Ja? Dann sieht Sozialismus schon ganz anders aus. Und deswegen ist so meine Mission, dass ich sage, also ich orientiere mich als Historiker an Fakten, wie jetzt in dem Buch Weltraumkapitalismus, wo ich immer wieder zeige, warum ist Kapitalismus überlegen. Das ist so ein bisschen meine Mission. Dafür schreibe ich meine Bücher, halte meine Vorträge überall auf der Welt. Ja, aber es ist schwer, gegen anzukommen, weil natürlich in den Schulen und in den Universitäten kriegen die Leute täglich das Gegenteil erzählt. Da werden auch Unternehmer schlecht dargestellt. Das ist auch so ein Punkt, dass Unternehmer einfach schlecht dargestellt werden. Es gab manchmal zwei Studien. Die eine, wie werden Unternehmer in Schulbüchern dargestellt? Und der Kapitalismus, überwiegend schlecht. Und eine andere Studie, wer sind denn die Mörder im Tatort? Also da hat jemand die Krimiserie Tatort untersucht. Wir halten sich fest, an erster Stelle, am häufigsten Mörder, waren selbstständige Manager und Unternehmer. Und dann an zweiter Stelle kamen Polizisten, ja, was genauso absurd ist. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie laufen nachts über die Straße, ist dunkel, ja, und kriegen Angst, oh, da ist eine Gruppe von Managern hinter mir oder eine Gruppe von Polizisten. Jetzt wird es gefährlich, jetzt ist heiß. Ja. Jetzt kenne ich ja aus dem Tatort, das sind ja die Bösewichte. Das ist doch Quatsch, hat keine Angst, wenn eine Gruppe von Managern hinterherläuft. Da hat schon bei ganz anderen Leuten Angst vielleicht nachts. Aber das ist das, wie es permanent dargestellt wird. Ich habe auch mal für ein Buch eine Analyse gemacht, wie reich in Hollywood-Filmen dargestellt werden. Fast überwiegend Bösewichte, so wie der James Bond-Film, negativ, sind Typen gierig, die wollen die Welt beherrschen. Ja? Und klar, da ist es natürlich schwierig, wenn man jetzt so als, ich war ja lange Zeit ein Einzelkämpfer, jetzt gibt es ja andere Leute wie Sie und zum Glück bin ich nicht mehr allein. Gibt es Leute wie den Millet, der das überall auf der Welt verbreitet. Also, wir müssen immer mehr werden, Leute, die dann auch einfach mal Gegeninformationen schaffen. Also das ist auch was, was mich aufregt. Jetzt gibt es ja diese sogenannten Faktenchecker, die so Fake News, ja Leute wie Korrektiv. Komischerweise haben die noch nie mal einen Faktencheck gemacht bei all den Lügen über den Kapitalismus, die verbreitet werden. Ja, Kapitalismus führt zu Armut. Ich habe ein ganzes Buch geschrieben, das sollten die mal lesen, das heißt die 10 Irrtümer der Antikapitalisten. Da widerlege ich eine dieser Fake News nach der anderen. Kapitalismus führt zu Armut, zu Klimawandel, zu Umweltzerstörung, alles widerlegt. Aber noch nie irgendeinen Faktenchecker gesehen, der sagt, ich widerlege das mal. Nee, die sind immer nur daher, wirklich oder vermeintliche Fake News aus dem rechten Bereich zu checken. Aber aus dem linken Bereich, da sind die komplett blind. Oder haben Sie schon mal gehört, dass ein Faktenchecker gesagt hat, oh, hier ist ein Antikapitalist, was der erzählt, das stimmt aber gar nicht. Das müssten wir mal machen, einen pro-kapitalistischen Faktenchecker sozusagen, der täglich sagt, da und da sind wieder Fake News über Kapitalismus verbreitet worden.
Mhm. Ganz klar. Ich sage herzlichen Dank für dieses sehr kurzweilige, hochinteressante Interview mit Dr. Rainer Zittelmann. Sein Buch Weltraumkapitalismus bei uns unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr daran interessiert seid, klickt einfach direkt darauf, da könnt ihr es erwerben. Ich sage ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Zittelmann.
Dankeschön.